Öko? Logisch. Der Klimapodcast von Ökolution. Unbequeme Wahrheiten, saubere Lösungen und optimistische Visionen.
Warum ist die romantische Vorstellung von zurück zur Natur ein Trugschluss? Ist alles Bio wirklich die Zukunft? Und warum sollten wir uns vor der Gentechnik nicht fürchten? Darüber spreche ich heute mit Timo Künzle.
Guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Mein Name ist Elisabeth Zehetner. Ich freue mich schon, durch das heutige Gespräch zu führen. Zuallererst möchte ich wieder unseren heutigen Gast kurz vorstellen. Timo Künzle ist ein deutscher Journalist und Autor. Seit 17 Jahren lebt er in Österreich. Er setzt sich mit dem Spannungsfeld Landwirtschaft sowie Umwelt- und Klimaschutz in seiner Arbeit intensiv auseinander. Aufgewachsen ist er als Sohn einer Getreide- und Milchbauernfamilie in Baden-Württemberg. Dort erlernte er schon früh die Grundlagen des Ackerbaus und entwickelte sein Interesse für Umweltfragen. Seine berufliche Laufbahn begann er als Landschaftsgärtner und schloss dann ein Studium in Agrarwissenschaften ab. Anschließend wandte er sich dem Journalismus zu. Dort war er unter anderem für die Rechercheplattform Addendum und die Presse tätig. Dabei konzentrierte er sich auf Wissenschaftsthemen. 2022 veröffentlichte er das Buch Landverstand. Und das ist auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen. Weil das Buch startet mit dem provokanten Kapitel »Im Einklang mit der Natur verhungern wir«. Was steckt denn jetzt genau hinter dieser Aussage?
Ja, hinter dieser Aussage steckt eigentlich die Tatsache, dass nichts von dem, was wir essen, oder so gut wie nichts von dem, was wir heute essen, eigentlich noch natürlich hergestellt oder natürlich belassen ist. Alles, was wir essen, ist eigentlich in der ein oder anderen Weise verändert durch uns Menschen. Das fängt schon mit den Kultursorten an. Die sind ja alle stark geändert durch Züchtung schon seit Tausenden von Jahren. Und nichts von dem, was wir essen, schaut noch so aus wie die Wildformen dieser Pflanzen. Der Mensch hat es deswegen gemacht, weil das, was die Wildformen dieser Pflanzen bieten, einfach viel zu wenig Ertrag ist oder zu bitter schmeckt oder keine gesunde Zusammensetzung an Inhaltsstoffen hat. Und genauso ist natürlich der Anbau etwas, was prinzipiell nicht dem entspricht, was man in der Natur findet. Die Natur kennt zum Beispiel keine Äcker. Also in dem Moment, wo wir ein Stück Land umgraben und dort die Erde lockern und Samen einsehen und dann sagen, diese Pflanze soll dort wachsen und möglichst wenig von allem anderen, in dem Moment greifen wir eigentlich erheblich in die Natur ein und manipulieren in Anführungsstrichen die Natur zu unseren Gunsten.
Und diese Manipulation schützt uns davor, dass wir verhungern?
Die schützt uns davor, dass wir verhungern. Man muss sich überlegen, zu den Zeiten, als der Mensch noch keine Landwirtschaft betrieben hat, also als wir Jäger und Sammler waren, haben natürlich nur ein Bruchteil der Menschen den Erdball bevölkert im Vergleich zu heute. Wir sind inzwischen über 8 Milliarden Menschen. Bis zum Jahr 2050 werden es wahrscheinlich um die 10 Milliarden sein. Das ist natürlich völlig undenkbar ohne die Landwirtschaft und ohne eine moderne und ertragreiche Landwirtschaft.
Also wir befinden uns de facto in so einer Art Spannungsfeld zwischen der idyllischen Vorstellung vom Bauernhof und der realen Notwendigkeit, die Bevölkerung zu versorgen.
Es gibt halt oft so eine Diskrepanz zwischen dem, was auch die Lebensmittelwerbung vermittelt oder was wir uns, und was auch ein Bild, das auch im Journalismus lange verbreitet wurde, dass eben die Landwirtschaft irgendwie natürlich und idyllisch sei oder sein sollte. Und das passt halt nicht ganz zu dem, was eigentlich objektive Notwendigkeiten sind, um einfach die entsprechende Menge Lebensmittel auch zu produzieren. Und man kann jetzt da an vielen Stellen noch irgendwie tiefer gehen. Es ist halt auch so, dass dieses vermeintlich Idyllische, was man auch sagt, dass wie es vielleicht vor 150 Jahren war oder zu Großmutters Zeiten, dann, wenn man genau hinschaut, vielleicht auch gar nicht so idyllisch war, wie wir uns das vorstellen. Also ich möchte kein Bergbauer im 19. Jahrhundert gewesen sein, weil ich glaube, das, was dort passiert ist, war im Grunde sklavenähnliche Arbeit für viele Menschen, die sich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes zu Tode gerackert haben, entsprechend auch eine kurze Lebenserwartung gehabt haben. Und so schön und sanft und idyllisch, wie wir uns das teilweise vorstellen, war das, glaube ich, gar nicht. Was jetzt aber nicht heißt, dass moderne und intensive Formen der Landwirtschaft allein nur Vorteile mit sich brächten. Natürlich gibt es da auch Nachteile und wenn wir ein Stück Feld intensiv bewirtschaften und dort hohe Erträge haben, dann steht es natürlich erstmal in einem Widerspruch zu einer Artenvielfalt, die man dort auch haben könnte. Aber ich sage immer, jedes Stück Land, das wir sozusagen naturnah oder natürlich haben wollen, also dass dort ein Wald wächst oder dass dort eine Blühwiese oder sowas wächst, jedes Stück dieser Art der Nutzung braucht auf der anderen Seite ein Pendant, wo wir eine ertragreiche Landwirtschaft haben können. Also mehr Natur auf der einen Seite bedingt gute und ertragreiche Landwirtschaft auf der anderen Seite, weil das Gegenteil von dem wäre, dass wir eine Landwirtschaft haben wie vor 150 Jahren, die sehr ertragsschwach war. Und um dann die gleiche Menge Lebensmittel zu erzeugen, die wir heute erzeugen, müsste man dann wieder viel mehr Land bewirtschaften. Und das würde bedeuten, dass wir eigentlich weniger Wald und weniger Blühwiese oder dergleichen haben könnten.
Dieses Spannungsfeld steht ja auch im Zusammenhang mit der Ernährungssicherheit, die wir schon kurz angesprochen haben. Und das spielt natürlich bei der intensiven Landwirtschaft die Düngung auch eine wesentliche Rolle. Wie beeinflusst eigentlich der synthetische Stickstoffdünger die Umwelt, aber gleichzeitig auch den Ertrag? Und wie wichtig ist das? Kämen wir theoretisch überhaupt ohne Dünger aus?
Eine Welt ohne synthetischen Stickstoffdünger ist derzeit nicht denkbar. Man muss sich überlegen, dass es gibt Studien, die besagen, dass ungefähr die Hälfte der Weltbevölkerung nur deswegen lebt, weil das Haber-Bosch-Verfahren zur synthetischen Gewinnung von Stickstoff erfunden wurde Anfang des 20. Jahrhunderts. Durch den synthetischen Stickstoffdünger konnten die Erträge eben so gesteigert werden, wie wir sie heute haben. Das heißt, es ist absolut ein überlebensnotwendiges Mittel, ein überlebensnotwendiges Werkzeug für die Menschheit. Auf der anderen Seite ist es so, dass diese Produktion durch das Haber-Bosch-Verfahren, also das ist diese großindustrielle Gewinnung des Stickstoffs, der von Natur aus in der Luft ist, als synthetischen Dünger, den ich dann aufs Feld ausbringen kann, das verschlingt sehr viel Energie. Also ich glaube, allein 1-2% der fossilen Energien, die wir in der Welt aufbrauchen, geht für die Produktion dieses synthetischen Stickstoffs drauf. Und dann ist es auch noch so, dass wenn das am Feld ausgebracht wird, dass dann durch bakterielle Umsetzungsprozesse im Boden dann da zum Beispiel Lachgas entsteht. Das ist auch ein klimaschädliches Gas. Also es gibt da ganz klassisch auf der einen Seite große Vorteile und großer Nutzen für die Menschheit, auf der anderen Seite auch negative Umwelteffekte. Und diese beiden Aspekte gilt es jetzt zusammen zu betrachten und dann tragfähige und zukunftsfähige Lösungen daraus abzuarbeiten, die zum Beispiel heißen können, wir müssen schauen, dass wir mittelfristig eine klimaneutrale Produktion hinbekommen. Dann sollte man weniger verschwenden am Feld, also durch zum Beispiel moderne satellitengesteuerte Ausbringungsmethoden kann man das besser dosieren und so weiter. Also da plädiere ich einfach immer dafür, beide Seiten dieser Medaille immer zu betrachten.
Und da gibt es, wie man sieht, durch technische Möglichkeiten auch ein großes Potenzial, da einfach auch effektiv einzusparen und das sozusagen sehr gezielt einzusetzen. Wir haben zuerst schon das Thema Pflanzenschutzmittel ganz kurz angesprochen. Wie bewerten Sie jetzt diesen sehr umstrittenen Einsatz von Glyphosat und anderen Pestiziden in der Landwirtschaft?
Im Grunde ist es da sehr ähnlich wie bei den Düngern. Wir haben auf der einen Seite einen großen Nutzen, der leider von manchen noch immer bestritten wird dauerhaft bestritten wird. Und auf der anderen Seite haben wir aber auch negative Umwelteffekte, die sich allein schon daraus erklären, was der Zweck dieser Mittel ist. Der Zweck dieser Mittel ist, die Kulturpflanzen zu schützen vor Gegenspielern, die quasi aus der Natur herauskommen. Also das beste Beispiel ist, wenn ich eben keine Unkrautbekämpfung mache, wenn ich sozusagen alles wachsen lasse, was von Natur aus dort wächst, dann hat halt meine Kulturpflanze keine Chance. Dann wird sie in der Konkurrenz um Nährstoffe, Licht und Wasser untergehen, weil die Wildpflanzen halt eben viel besser auf sozusagen natürliche Bedingungen angepasst sind. Genauso ist es mit eben Krankheiten. Man muss einfach generell sehen, dass die Kulturpflanzen ja so gezüchtet wurden, dass sie uns einen hohen Ertrag liefern oder dass sie uns die gewünschten Inhaltsstoffe in konzentrierter Form liefern. Auf diesem Weg, diese Eigenschaften zu bekommen, haben sie manche anderen Eigenschaften verloren. Und die anderen Eigenschaften sind eben die, dass sie sich in der Umwelt behaupten ohne Hilfe des Menschen und einfach das Ziel haben, sich weiter zu vermehren. Und die Kulturpflanzen haben nicht das Ziel, sich weiter zu vermehren, sondern wir haben ihnen quasi einen anderen Auftrag gegeben, nämlich hohe Erträge an guten Inhaltsstoffen zu liefern. Und da spielen die Pflanzenschutzmittel halt wie der Dünger auch eine zentrale Rolle. Und das kann man schon allein daran erkennen, dass auch die Biolandwirtschaft nicht völlig ohne Pflanzenschutzmittel auskommt. Also im Jahr 2022 waren in Österreich knapp 50% der verkauften Wirkstoffmenge solche Spritzmittel oder solche Wirkstoffe, die auch in der Biolandwirtschaft zugelassen sind. Und allein das zeigt schon, dass es da eben auch nicht dieses Schwarz-Weiß-Bild gibt mit auf der einen Seite sozusagen pestizidfreie Landwirtschaft und auf der anderen Seite Spritzen, was das Zeug hält, wie das oft so dargestellt wird. Also das entspricht nicht den Tatsachen.
In der öffentlichen Meinung wird ja sehr oft auch die Tierhaltung kritisiert. Tierschutz ist ein hohes Gut und Kühe werden oft noch dazu als Klimakiller tatsächlich verschrien. Wie steht es jetzt um die Tierhaltung? Was ist tatsächlich der Anteil am CO2-Treibhausgasausstoß und was könnten da Möglichkeiten sein, künftig sinnvoll damit umzugehen?
Also was den Anteil an den Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft angeht, da liest man im Grunde ständig andere Zahlen. Neulich habe ich was gelesen von 8%. Die FAO hat irgendwann mal 14,5% genannt und so weiter. Man muss bei diesen Zahlen immer ganz vorsichtig sein. Tatsache ist aber, dass die Tierhaltung prinzipiell natürlich einen großen Anteil hat an den Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft und speziell die Wiederkäuer produzieren eben in ihrem Verdauungstrakt von Natur aus Methan. Und man kann vielleicht, und Methan ist eben auch klimaschädlich, und man kann vielleicht ganz grob sagen, je mehr Wiederkäuer gehalten werden, umso mehr Methan halte ich da im Umlauf. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, zwei Dinge vielleicht. Zum einen, durch die Effizienzsteigerungen in der Landwirtschaft in Österreich und in anderen europäischen und anderen Ländern haben wir heute schon sehr viel weniger Wiederkäuer als vor 50 oder 100 Jahren, erzeugen dabei aber mehr Lebensmittel. Das heißt, da produzieren wir heute schon sehr viel weniger Methan pro Kilogramm Milch oder pro Kilogramm Fleisch. Trotzdem sind weitere Einsparungen notwendig und sinnvoll. Und das andere ist aber, dass dieses Methan auch sehr kontrovers diskutiert wird in der Wissenschaft, wo unter anderem auch im jüngsten Sachstandsbericht des Weltklimarats da Bemerkungen gemacht werden oder Fragen gestellt werden, ob man dieses Methan aus der Tierhaltung nicht ein bisschen mit anderen Augen betrachten sollte. Insofern, als dass es im Gegensatz zu CO2, das wir aus fossilen Energien in die Luft bringen und dass dort sich immer weiter auftürmt. Der Vorrat an CO2 wird immer größer, weil sich das sehr spät erst wieder abbaut. Im Gegensatz dazu bleibt das Methan nur durchschnittlich 12,4 Jahre in der Atmosphäre bestehen, baut sich dann ab zu CO2, dass man dann rechnerisch quasi wieder, also dass dann rechnerisch aufgenommen wird wieder von den Futterpflanzen, die Wiederkäuer fressen. Das heißt also, eigentlich ist das Methan aus der Wiederkäuerhaltung in einem ständigen Kreislauf. Und die zentrale Aussage ist jetzt aus diesen Teilen der Wissenschaft, dass man sagt, solange die Zahl der Wiederkäuer nicht mehr wird, habe ich eigentlich durch dieses Methan keine zusätzliche Klimaerwärmung. Ist alles hochkomplizierte Materie und wird auch kontrovers diskutiert. Also Tatsache ist natürlich trotzdem, dass Methan ein Klimagas ist, das sehr, sehr wirksam ist. Und je weniger wir davon in die Atmosphäre bringen, desto besser. Aber den Wiederkäuern jetzt sozusagen da die gesamte Last umzuhängen, wäre auch kontraproduktiv. Weil ein Satz noch dazu, gerade in Österreich, wo wir sehr viel Grünland haben, also die Hälfte des Agrarlandes in Österreich circa besteht aus Grünland. Und das können wir in erster Linie nur dadurch ressourcenschonend und effizient nutzen, dass wir Wiederkäuer draufhalten, weil die das Gras, das wir Menschen selbst nicht verdauen können, umwandeln in äußerst hochwertige Lebensmittel, die vitaminreich und eiweißreich sind. Und ohne Wiederkäuer könnten wir diese Flächen gar nicht effizient nutzen. Und noch dazu ist diese Wiederkäuerhaltung, wenn sie extensiv passiert, was auch wiederum auf circa der Hälfte dieser Grünlandflächen passiert, dann ist es auch sehr wertvoll für die Biodiversität, weil dort eben sehr viele Tiere und Pflanzen leben, die zum Beispiel, wenn sich dort ein Wald ausbreiten würde, keinen Lebensraum mehr hätten. Sie merken schon, ich komme da immer von Hundertsten ins Tausendste, weil dieses Feld einfach an so vielen Stellen sich diese Aspekte miteinander verknüpfen und man ganz viel aus unterschiedlichen Blickwinkeln dazu sagen kann. Das ist aber auch ein bisschen das Faszinierende an dem Ganzen. Ich habe eben in meinem Buch Landverstand versucht, das dann sozusagen ganz in Kapiteln sozusagen getrennt und sauber abzuarbeiten und dann diese Querverbindungen auch wieder zu knüpfen, wo es notwendig ist.
Aber ich glaube, das ist ja das Spannende, damit wir einen bisschen breiteren Blick auf das oft sehr einfach medial dargestellte Thema Landwirtschaft und auch natürlich die Tierhaltung bekommen. Generell wird ja immer propagiert, Bio ist sozusagen das Beste einerseits für uns als Ernährung in den Menschen, aber auch das Beste für unsere Klima- und Umweltziele. Wie sehen Sie das? Kann man das so eindeutig mit Ja beantworten?
Nein, eindeutig mit Ja kann man in dem Feld eigentlich fast nichts beantworten, auch nicht eindeutig mit Nein. Es ist so, dass die Biolandwirtschaft durchaus viele positive Aspekte mit sich bringt. Also wenn ich mir einen Hektar Biofeld anschaue, dann entstehen dort in der Tat weniger Treibhausgase, es wird weniger Stickstoff ausgewaschen, zum Beispiel, weil der synthetische Stickstoffdünger dort nicht gestattet ist. In der Biolandwirtschaft gibt es mehr Platz für Tiere zum Beispiel, das ist auch ein positiver Aspekt. Aber überall, wo es positive Aspekte gibt, gibt es auch nachteilige Aspekte. Und der nachteilige Aspekt bei der Biolandwirtschaft, insbesondere beim Ackerbau, ist die Tatsache, dass wir einfach geringere Erträge haben. Beim Getreide zum Beispiel redet man in Österreich, gibt es eine Studie von der BOKU, von 34% geringeren Erträgen, also im Ackerbau jetzt, im Vergleich zur konventionellen Landwirtschaft. Und wenn man das jetzt umlegt auf den Flächenbedarf, dann kommt man drauf, dass das bedingt, dass ich für eine Tonne Ackerfrucht 54% mehr Fläche brauchen würde. Und da sagt der Weltklimarat, dass das kontraproduktiv sein kann. Also dazu muss man jetzt wieder wissen, der Faktor innerhalb der Land- und Forstwirtschaft, der am meisten zum Klimawandel beiträgt, ist der der Landnutzungsänderungen. Also das ist immer dann, wenn ein Stück Regenwald oder ein Stück Savanne umgewandelt wird in Agrarfläche. Dadurch wird der Kohlenstoff, der in den Bäumen oder auch im Boden, im Humus gespeichert ist, umgewandelt von Bakterien wiederum abgebaut und entweicht dann als CO2 in die Atmosphäre. Und der Weltklimarat sagt, das Erste, was wir tun müssen im Bereich Land- und Forstwirtschaft, ist das zu stoppen. Zu stoppen, dass wir noch mehr Land in Agrarfläche umbauen. Insbesondere in den Tropen ist das ganz wichtig, wo eben die Regenwälder wachsen. Und da stellt sich jetzt der Bezug auch zur heimischen Landwirtschaft her oder zur europäischen Landwirtschaft. Wenn ich jetzt sage, wir machen überall Biolandwirtschaft und haben dann erheblich geringere Erträge und gleichzeitig wächst aber der Nahrungsmittelbedarf in der Welt, dann bedeutet das, dass mehr Fläche in der Welt irgendwo umgewandelt wird in Agrarfläche. Das heißt also, und das sagt der Weltklimarat auch wörtlich, dass ein Mehr an Biolandwirtschaft auch zu einem Mehr an absoluten Treibhausgasemissionen führen kann. Also was ist jetzt das Fazit daraus? Das Fazit daraus wäre jetzt nicht für mich, die Biolandwirtschaft abzuschaffen, weil sie hat ihre Berechtigung. Zum Beispiel im Bereich der Milchviehhaltung oder der Milchproduktion gibt es eigentlich fast gar keine allzu großen Unterschiede zwischen konventionell und Bio. Und wenn Bio dann dazu führen kann, dass eine Bergbauernfamilie in Tirol ein besseres Einkommen generieren kann und wenn man vielleicht noch irgendwelche Zusatzpakete mitbekommt für in Sachen Biodiversitätsprogramme oder wie auch immer, dann ist es ein positives positiver Aspekt. Ich wehre mich nur dagegen zu sagen, Bio ist jetzt die Lösung für alles. Wir müssen die Welt einfach nur auf Bio umstellen und dann sind alle Probleme gelöst. So einfach ist es leider nicht und da plädiere ich einfach für ein näheres und genaueres Hinschauen.
Einfach ist sehr wenig. Die Wissenschaft bietet ja immer gute Möglichkeiten, dass man einfach effizienter vorgeht. Wenn wir beim Thema Gentechnik sind, da ist dann die Wissenschaftsgläubigkeit, insbesondere der Bevölkerung, nicht mehr so hoch. Warum gibt es so viel Ängste gegenüber der grünen Gentechnik in der Lebensmittelproduktion und welche Vorteile würden Sie da vielleicht auch sehen, gerade in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz, aber vielleicht auch Ernährungssicherheit?
Also ich glaube, es gibt kaum ein Feld im Bereich Landwirtschaft, wo die öffentliche Meinung so weit weg ist von den wissenschaftlichen Tatsachen. Man muss einfach festhalten, wenn man sich den internationalen wissenschaftlichen Konsens zum Thema Gentechnik anschaut, dann besagt der, dass die Gentechnik im Grunde in Anführungsstrichen nur ein Werkzeug der Züchtung ist und dass dieses Werkzeug keine größeren oder anderen Risiken hervorbringt oder mit sich bringt als jede andere Form der Züchtung, die wir zum Teil schon viele Jahrzehnte oder länger nutzen. Das heißt also, wissenschaftlich betrachtet ist die Angst vor der Gentechnik einfach vollkommen unbegründet. Es ist auch nicht ganz rational erklärbar, warum sich die gleichen Menschen oder die gleichen Organisationen, zum Beispiel viele Umweltschutzorganisationen, auf der einen Seite, wenn es ums Thema Klimawandel oder Biodiversität geht, zu Recht auf den wissenschaftlichen Konsens, den es dazu gibt, berufen und dann auf der anderen Seite, wenn es ums Thema Gentechnik geht, diesen Konsens einfach komplett leugnen und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die den vertreten, zum Teil auch versuchen, ins Lächerliche zu ziehen oder sonst in irgendeiner Form anzuschwärzen. Das passt für mich also in keiner Weise zusammen und ist eigentlich traurig und schade und schadet auch mittelfristig, glaube ich, dem Ruf dieser Organisationen selbst, weil sie sich dadurch einfach unglaubwürdig machen. Wie kann jetzt die Gentechnik helfen in Sachen Nachhaltigkeit? Ich glaube, es ist erstmal wichtig festzuhalten, dass Pflanzenzüchtung ein wesentlicher Bestandteil der Landwirtschaft im Grunde ist. Also seit 10.000 Jahren, seit Landwirtschaft betrieben ist, züchten Menschen Pflanzen. Das hat damit begonnen, dass sie angefangen haben, eben bestimmte Pflanzen auszuwählen und die dann gezielt wieder auszusehen, weil diese Pflanzen Exemplare zum Beispiel dickere Körner hatten oder weil sie das Korn an der Ähre behalten haben. Man muss ja wissen, ein Wildgras möchte seine Körner verstreuen, damit es sich vermehrt. Und irgendwelche Mutationen, also Veränderungen im Erbgut, die ja ständig zufällig passieren, haben dann dazu geführt, dass mal eine Pflanze die Körner an der Ähre behalten hat. Und genau die hat man dann genommen und wieder ausgesät, sodass wir heute Getreide haben, das sich auch ernten lässt und wo die Körner nicht überall am Boden verstreut sind. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, die zeigen sollen, dass Züchtung immer ein Bestandteil der Landwirtschaft war und auch immer bleiben wird, weil auch in Zukunft werden sich Umweltbedingungen an bestimmten Orten immer wieder mal ändern. Das heißt, zum Beispiel dadurch, dass neue Krankheitserreger auftreten. Da muss ich die Pflanzen wieder anpassen und versuchen, sie möglichst resistent zu machen gegen diese Krankheitserreger, damit ich dann im günstigsten Fall kein Pflanzenschutzmittel brauche, um sie zu schützen. Oder weil sich auch die Anforderungen der Konsumentinnen und Konsumenten ändern. Also wir erleben heute zum Beispiel, dass vermehrt Sojaprodukte konsumiert werden. Wenn ich jetzt möchte, dass wir die in Österreich anbauen können, dann müssen wir wieder versuchen, Sojapflanzen möglichst ertragreich zu machen, wenn ich sie in der Steiermark oder im Burgenland anbauen möchte. Es gibt also ganz viele Zuchtziele und da hilft einfach die Gentechnik und da kann sie helfen, dort diese schneller oder präziser auch zu verwirklichen. Was man vielleicht, um das Ganze nochmal zu verkomplizieren, wenn man so will, sagen kann, ist, es gibt ja verschiedene Formen der Gentechnik. Und eine dieser Formen, die nutzen wir eigentlich schon seit Jahrzehnten, auch im Biolandbau. Das weiß kaum jemand, kann man aber überall auf den Seiten der Wissenschaft und so weiter nachlesen. Es gibt die Mutagenese-Züchtung, bei der mittels radioaktiver Strahlung zum Beispiel oder mittels Chemikalien Sämlinge oder kleine Pflänzchen behandelt werden, wo man dann dadurch diese natürliche Mutationsrate, also die Veränderungen im Erbgut, künstlich erhöht. Also ich mache da radioaktive Strahlung drauf, dadurch gibt es viel, 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 viel mehr dieser Mutationen, als das von Natur aus der Fall wäre. Und dadurch steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass vielleicht eine dieser Mutationen irgendeine günstige Eigenschaft mit sich bringt. Und die nehme ich dann und vermehre sie weiter und züchte sie weiter. Das macht man schon seit Jahrzehnten, unter anderem in Seibersdorf bei Wien. Da gibt es so eine Einrichtung von der Internationalen Atomenergiebehörde und der Weltlandwirtschaftsorganisation FAO zusammenbetrieben. Und dort wird das unter anderem gemacht. Und die Sorten, die dabei rauskommen, die sind laut europäischer Gesetzgebung Gentechnik. Also da werden GVO, gentechnisch veränderte Organismen, produziert. Gleichzeitig fallen die nicht unter diese Regeln der klassischen Gentechnik. Also die klassische Gentechnik, über die wir so gemeinhin reden, ist ja die, wo man ein fremdes Gen aus einem anderen Organismus in eine Pflanze rein transferiert. Das ist bei dieser Mutagenese-Züchtung nicht notwendig oder nicht der Fall. Und deswegen ist die von diesen strengen Regeln ausgenommen.
Umso unverständlicher, dass dann die Genschere nicht ausgenommen ist, weil die ja quasi auch eine natürliche Veränderung, aber eine gezielte, ermöglichen würde.
Ganz genau. Bei der Genschere ist es auch so, dass man dort Veränderungen innerhalb des bestehenden Pflanzenerbguts herbeiführen kann, also ohne ein fremdes Gen aus einem anderen Organismus einzuführen. Und laut Leopoldina zum Beispiel, der Wissenschaftsakademie, ist es also wörtlich rational nicht erklärbar, warum wir hier in der Gesetzgebung diesen Unterschied machen. Es ist vollkommen irrational und nicht logisch oder wissenschaftlich zu erklären, warum das so passiert. Und ich plädiere da eben für einen wissenschaftsorientierten Blick und dafür, dass man jetzt, so wie es die EU-Kommission auch vorgeschlagen hat und das EU-Parlament in etwas abgeschwächter Form auch bestätigt hat, dass man eben Pflanzen, solange dort keine fremden Gene eingeführt wurde, einfach so bewertet wie die Züchtung, die wir schon seit Jahrzehnten machen, ohne dass da irgendwas passiert wäre. Es ist nämlich auch nicht anzunehmen, dass durch die Genschere dort Dinge passieren, die nicht passieren könnten, wenn wir das nicht machen. Grundsätzlich muss man natürlich immer sagen, auch die ganz konventionelle Züchtung, wo man nur Kreuzung macht, kann in Theorie zu Mutationen führen, die ungünstige Eigenschaften bringen. Es ist in den 60er Jahren mal eine Kartoffelsorte entstanden durch herkömmliche Züchtung, die einen erhöhten Gehalt an Solanin, also alle Kartoffeln enthalten ja Solanin, das ist ein natürliches Pestizid, mit dem sich die Pflanze gegen Schädlinge wehrt. Da war dann aufgrund einer Mutation zu viel davon drin und dann hat man das halt festgestellt und die dann auch wieder zurückgezogen. Heute ist es ja so, dass alle neuen Pflanzensorten Tests und Feldversuche durchlaufen müssen, also auch die konventionell gezüchteten, wo man dann im Grunde solche Fehlentwicklungen auch feststellen kann und das Ganze dann nicht auf den Markt bringen kann. Und es ist aber noch durch diese präzisen und neueren Formen der Gentechnik umgekehrt sogar viel weniger wahrscheinlich, dass dort etwas passiert, was uns nachher einen Nachteil beschafft, als bei der Zufallszüchtung, die wir sozusagen die vergangenen Jahrzehnte betrieben haben.
Wir bleiben vielleicht gleich bei dem Thema Qualität der Lebensmittel. Wie hat sich denn die Qualität generell auch im Vergleich zur sogenannten guten alten Zeit verändert?
Also ich glaube, da muss man ein bisschen trennen möglicherweise zwischen der Produktion von Grundnahrungsmitteln, wie sie in der Landwirtschaft passiert, und dem, was dann die Lebensmittelwirtschaft möglicherweise daraus macht. Also ich bin überzeugt, so wie das auch zum Beispiel der Bernhard Uhrl, der Direktor der Europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA, immer wieder in Interviews sagt, dass wir heute im Grunde die besten und sichersten und gesündesten Grundnahrungsmittel in der Geschichte der Menschheit haben. Das klingt jetzt für viele provokativ und ungläubig, weil so oft ein anderes Bild gezeichnet wird. Aber Tatsache ist, dass eben in früheren Jahrhunderten die Lebensmittel keinesfalls gesünder waren, weil dort dann zum Beispiel Schimmelpilzgifte sich so sehr verbreitet haben und die Menschen gar keine andere Wahl hatten, als das Getreide zu essen, was eben bei ihnen gewachsen ist, dass sie dann halt dort schwere Krankheiten und auch, da gab es auch viele Todesopfer, Hunderttausende und Millionen wahrscheinlich, oder verfrühte Todesfälle dadurch, dass man zum Beispiel schimmelpilzvergiftetes Getreide essen musste. Auch Unkrautsamen enthalten oftmals stark erhöhte Gehalte von Alkaloiden oder von anderen Inhaltsstoffen, die sehr giftig sind und von denen wir nicht zu viele abbekommen sollten. Also da glaube ich, dass wir heute sehr viel bessere und sichere Grundnahrungsmittel haben. Die Frage ist jetzt, wie der Durchschnittsmensch sich ernährt, ist vielleicht wieder eine andere, weil natürlich kann man jetzt ein gesundes Getreide auch zu, sage ich mal, Junkfood oder zu anderen Lebensmitteln verarbeiten, von denen wir nicht zu viele aufnehmen sollten. Also wenn man sich Tag ein, Tag aus nur von Pizza oder Döner ernährt, dann kann das Grundnahrungsmittel natürlich noch so sicher und gesund sein, dann ist es insgesamt trotzdem nicht gesund, weil wir uns halt eben abwechslungsreich ernähren sollten und einen hohen Anteil an Gemüsen und anderen Pflanzen im Grunde konsumieren sollten, aus Gründen der Gesundheit und auch aus Gründen der Nachhaltigkeit. Also ich glaube, und da in diesem zweiten Feld, was macht quasi, wie ernährt sich der Durchschnittsmensch oder was macht eben die Lebensmittelwirtschaft draus? Ja, da gibt es möglicherweise oder da gibt es sicher auch Entwicklungen, die nicht positiv sind.
Das wäre dann ein eigener Podcast, weil das würde wahrscheinlich den heutigen Rahmen sprengen. Ich habe nämlich noch einige sehr spannende Fragen, nämlich gerade wenn es darum geht, wir wissen jetzt, die Qualität ist gut. Wie ist denn so die Perspektive, auch die technologische Perspektive? Was kann KI, Robotik leisten, damit die Landwirtschaft vielleicht noch nachhaltiger werden kann?
Also ich bin kein Technikexperte und kann jetzt diese Frage nicht allumfassend beantworten, aber ich glaube und ich höre doch, dass prinzipiell Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz ja in fast allen Wirtschafts- und Lebensbereichen eine Rolle spielen und spielen werden in der Zukunft. Und in der Landwirtschaft ist es schon länger so, dass man zum Beispiel versucht, durch satellitengesteuerte Traktoren und Maschinen versucht eben zum Beispiel Düngemittel oder Pflanzenschutzmittel dosierter auszubringen. Also klassischerweise ist es zum Beispiel so, dass die Pflanzenschutzspritze übers Feld fährt und versucht, überall auf dem Feld die gleiche Menge an Pflanzenschutzmittel exakt zu dosieren. Mit modernen KI-gesteuerten, sensorgesteuerten, satellitengesteuerten Methoden gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man übers Feld fährt und die Maschine quasi erkennt, wo steht jetzt eigentlich wirklich das Unkraut oder das Beikraut, das ich nicht haben will. Und nur an dieser Stelle geht dann die Spritzdüse auf und bringt nur dort dieses Pflanzenschutzmittel aus, sodass ich dann insgesamt eigentlich dort große Mengen einsparen kann. Das Gleiche mit Dünger und Ähnlichem. Da gibt es viele Möglichkeiten. Es gibt auch zunehmend, soweit ich weiß, auch dann Feldroboter, die weiß ich nicht, durch den Weinberg fahren oder die auch im Gemüseanbau zum Beispiel hacken können. Also das wäre jetzt dann die mechanische Art der Unkrautbeseitigung. Da gibt es, glaube ich, ganz viel. Ich kann das auch gar nicht vollkommen überblicken, was da noch alles in der Pipeline ist. Aber ich glaube, da wird einiges noch auf uns zukommen. Und ähnlich wie auch bei der Gentechnik oder bei vielen anderen Dingen, glaube ich, dass wir solche Entwicklungen nicht nur kritisch sehen dürfen oder sagen, das ist jetzt wieder ein Teil der unnatürlichen Landwirtschaft, sondern das sind alles Werkzeuge, die, wenn man sie richtig einsetzt, eben zu einem geringeren Ressourcenverbrauch und zu einer nachhaltigeren Landbewirtschaftung beitragen können.
Also jedenfalls ein Grund für Optimismus. Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wir erleben gerade fast überall in Europa eine Art von Bauernproteste, wo einfach offenbar Landwirtinnen und Landwirte unzufrieden sind mit der aktuellen Situation. Wie erleben Sie das als Experte in diesem Bereich und was müsste die Europäische Union vielleicht machen?
Grundsätzlich erlebe ich so, natürlich jetzt auch wieder nicht aus erster Hand, weil ich keinen eigenen Betrieb führe in dem Sinn. Mein Schwager zu Hause in Baden-Württemberg macht das und er erzählt mir ab und zu eben solche Dinge. Was ich weiß, ist, dass es einfach einer der Hauptgründe, warum die Landwirtinnen und Landwirte in ganz Europa im Grunde jetzt auf die Straße gehen, ist die tatsächlich überbordende und immer weiter wachsende Bürokratie, die gemeinsame Agrarpolitik mit sich bringt. Man muss sich einfach überlegen, dass die Förderungen, die es gibt für die Landwirtschaft, im Grunde schon zu 100% immer gekoppelt sind an Maßnahmen, die man dann auch nachweisen muss. Prinzipiell ist es natürlich verständlich, dass der Steuerzahler, der ja dieses Geld bereitstellt, was in die Landwirtschaft fließt, auch erfahren möchte, was mit diesem Geld genau passiert. Also das ist ja prinzipiell mal absolut verständlich. Das Problem ist einfach nur, dass viele Landwirtinnen und Landwirte das Gefühl haben, sie werden schon bei jedem Schritt, den sie tun im Feld oder auf dem Stall, beobachtet und überwacht und müssen jeden Schritt nachweisen oder dokumentieren. Und da geht also das Gefühl, man ist noch Herr der eigenen Lage, geht da zunehmend verloren. Und dann ist es halt auch noch so, dass manche dieser Maßnahmen zwar das Ziel haben, eine nachhaltigere Landwirtschaft zu machen oder zu ermöglichen, aber in der Praxis dann teilweise das Gegenteil vielleicht bewirken. Also vielleicht nehmen wir das Beispiel Glyphosat. Das ist jetzt zwar verlängert worden für 10 Jahre, die Genehmigung, aber da ist so eine starke öffentliche Meinung gegen den Einsatz dieses Pflanzenschutzmittels. Und in der Praxis draußen ist es aber so, dass zum Beispiel gerade Betriebe, die versuchen, neue Wege zu gehen in Sachen Bodenschutz und in Sachen Humusaufbau, zum Teil auf dieses Mittel angewiesen sind oder dass dieses Mittel diese bodenschonenden Bewirtschaftungsverfahren eigentlich erleichtert. Und wenn dann solche von oben herab Versuche kommen, das grundsätzlich zu verteufeln, dann verstehen halt viele Menschen, die in der Praxis arbeiten, das nicht mehr. Und generell ist es halt so, dass Politik ja im Grunde immer seine, im Grunde ist es so, dass Politik ihre Existenzberechtigung ja immer daraus generiert, dass sie halt wieder neue Regeln und Gesetze schafft. Politik macht Gesetze, das ist eh klar. Es wird eben versucht, alles in eine gute und richtige Richtung zu lenken und bis ins kleinste Detail zu regeln. Aber Landwirtschaft ist halt eben auch so vielfältig und an jedem Ort sind wieder andere Bedingungen, dass es oft schwierig ist, dass man jetzt eine Regel aufstellt, die vielleicht an einem Ort tatsächlich zu mehr Nachhaltigkeit führt, aber am anderen Ort vielleicht das Gegenteil bewirkt. Und da, glaube ich, müsste man vielleicht eine andere Art der Bemessung finden, wie man jetzt nachweisen kann, dass die Landwirtschaft tatsächlich hier eine Maßnahme gemacht hat, die zu mehr Nachhaltigkeit geführt hat.
Jetzt ist ja die Politik dafür da, die Rahmenbedingungen zu setzen, aber das ist natürlich nicht alles. Auch wir Konsumentinnen haben ja, glaube ich, eine große Macht. Vielleicht können wir auf diesen Aspekt noch schauen. Was würden Sie sich denn als Experte oft von Konsumentinnen wünschen?
Ja, ich glaube, einer der Hauptthemen ist hier der sogenannte Consumer-Citizen-Gap. Also die Tatsache, dass wir als Bürgerinnen und Bürger immer sagen, ja, wir wollen natürlich hochwertige Lebensmittel, wir wollen, dass die Landwirtschaft fair bezahlt wird und dafür ein gesundes und nachhaltig produziertes Produkt liefert. Und auf der anderen Seite, wenn wir dann als Konsumentin oder Konsument in den Laden gehen, dann oft eben doch wieder zum Billigsten greifen. Und das passt halt irgendwo nicht ganz zusammen. Und wünschen würde man sich natürlich Konsumentinnen und Konsumenten, die bewusst zu Produkten greifen, die für mehr Nachhaltigkeit stehen und die da einen Mehrwert geben. Ich arbeite ja hauptberuflich beim Verein Landschaft Leben und wir haben uns dort zur Aufgabe gemacht, eben die Produktionsbedingungen und die unterschiedlichen Produktionsweisen der Lebensmittel vom Feld über die Verarbeitung bis in den Supermarkt auch transparent darzustellen und zu erklären. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, sozusagen Lebensmittelwissen auch unter die Menschen zu bringen und die Menschen können das dann eben nutzen, um beim Einkauf eben eine Entscheidung zu treffen. Aber dazu muss man halt eben auch was wissen über die Lebensmittel und über die Produktion. Und das versuchen wir zur Verfügung zu stellen.
Ein super Tipp für alle, die sich noch weiter in diesem Thema vertiefen wollen. Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten oder für einen Appell an die Politik, was wäre das Wichtigste?
Irgendjemand hat mal gesagt, ein schlauer Mensch, Politik soll nicht das tun, was populär ist, sondern sie soll das Richtige tun und versuchen, dieses Richtige populär zu machen. Und da fällt mir jetzt wieder das Beispiel Gentechnik ein. Also in Österreich ist es, glaube ich, so, dass abseits der Neos keine andere Partei sich sozusagen offen für eine wissenschaftsbasierte Sichtweise auf das Thema ausspricht. Und da wünsche ich mir einfach von allen Seiten mehr Mut, weil ich glaube, viele dieser Politikerinnen und Politiker, die sich vors Mikrofon stellen und dann sagen, wir sind für eine gentechnikfreie Landwirtschaft, wissen natürlich, dass das eigentlich eine populäre Meinung ist, aber keine Meinung, die sozusagen für mehr Nachhaltigkeit steht. Und da wünsche ich mir einfach mehr Mut, mehr Bereitschaft, auch mal zu sagen, okay Leute, wir haben jetzt 30 Jahre lang diese Politik verfolgt, aber eigentlich müssen wir an dem Punkt, glaube ich, unsere Meinung weiterentwickeln. Die Welt steht nicht still. Wir haben heute zigtausende viel mehr Studienergebnisse, die uns eben ein anderes Bild vermitteln als das, was Umwelt-NGOs und andere da noch immer zeichnen. Lasst uns weiterentwickeln und lasst uns hier eine wissenschaftsbasierte Sichtweise voranbringen. Und abgesehen davon halt eben, ja, wünsche ich mir einfach auch Transparenz und Ehrlichkeit in alle Richtungen, dass man sozusagen da aufzeigt, wie Lebensmittel produziert werden und was die Für und Wider verschiedener Werkzeuge sind und das dann alles in die Waagschale werfen und einfach uns wegkommen lassen von diesem Schwarz-Weiß-Bild, das oft noch gezeichnet wird.
Wir fragen unsere Gäste zum Abschluss auch immer, was Ihr persönlicher Beitrag für mehr Klima- und Umweltschutz ist. Was machen Sie?
Schwierig zu beantworten. Also ich versuche beim Einkauf auf jeden Fall mal darauf zu schauen, dass ich österreichische Lebensmittel einkaufe, dort, wo es die eben auch gibt. Ich versuche, mich möglichst saisonal und regional zu ernähren. Das gehört ja zusammen, auch noch wichtig. Also regional alleine hilft nicht unbedingt. Zum Beispiel, wenn ich im Winter aus dem fossil beheizten Gewächshaus meine Tomaten beziehe, dann ist das eigentlich klimaschädlicher, als wenn ich sie aus Spanien hertransportieren lasse. Aber wenn ich eben saisonal und regional versuche, mich zu ernähren, dann verzichte ich vielleicht im Winter auf manche Dinge wie Erdbeeren oder so. Oder esse sie dann, wenn sie bei uns Saison haben. Ich versuche auch durchaus, mich noch mehr zu öffnen für Gemüse- und Pflanzenprodukte. Also ich esse sehr gerne Fleisch und tierische Produkte. Das wird auch immer, glaube ich, bei mir Teil einer ausgewogenen Ernährung bleiben. Nichtsdestotrotz bin ich offen für neue Gerichte, die dann vielleicht möglicherweise zufällig pflanzenbasiert sind. Das ist ja ein Aspekt auch, der wichtig ist, den haben wir jetzt noch nicht angesprochen, dass im Grunde unser Konsum an Fleisch und tierischen Produkten höher ist oder deutlich höher ist, als es eigentlich die Nachhaltigkeit und auch die Gesundheit erfordern würde. Da versuche ich auch sozusagen mich weiterzuentwickeln und ja.
Ich denke, da sind auch einige Tipps dabei, die wir als Zuhörerinnen und Zuhörer auch anwenden können. Ich bedanke mich wirklich für ein extrem spannendes Gespräch. Wir haben heute sehr viel, glaube ich, über die Landwirtschaft gelernt, konnten eintauchen in ein Thema, das wir als Konsumentinnen wahrscheinlich viel zu wenig wahrnehmen. Und ich freue mich für den großen Appell Richtung grüne Gentechnik, weil auch Ökolution setzt sich sehr stark dafür ein, dass das in Zukunft möglich wird. Herzlichen Dank fürs Kommen.
Ich bedanke mich sehr für die Einladung und Dankeschön.
Wenn euch diese Folge von Ökologisch gefallen hat, dann abonniert unseren Podcast und seid bei der nächsten Folge wieder dabei.
Wenn dir die Folge gefallen hat, findest du mehr Informationen auf unserer Website unter oecolution.at oder auf unseren Social Media Kanälen.
Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.